Inforadio Podcast.
Sie hören eine Wiederholung des Forums vom 10. April.
Wir wollen über Berliner Zukunftsorte diskutieren, über den Campus Charlottenburg rund um den Ernst-Reuter-Platz. Hier schlummert nach Expertenmeinung mit der Technischen Universität und der Universität der Künste, mit den Professoren und den Studenten und mit den Forschungseinrichtungen ein Juwel, ein Mix aus Kreativität und Technologie, den Berlin dringend braucht für neue wirtschaftliche Kerne mit jungen Unternehmen und qualifizierten Arbeitsplätzen. Ein Beispiel, wie sich ein Standort erfolgreich aufstellen konnte, ist der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof. Politiker und Macher brauchten zwar einen langen Atem, sie investierten viel Geld und viel Engagement, aber heute sind dort 14.200 Menschen in 883 Unternehmen beschäftigt. Ein Vorbild für den Stadtteil im Westen. Auch darüber werden wir sprechen. Kommen wir zu unseren Podiumsgästen. Ich begrüße Professor Dr. Christoph Gengnagel, erster Vizepräsident der Universität der Künste, UdK, zuständig für Forschung und Förderung. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir wollten dann Agnes von Matuschka begrüßen. Sie ist die Chefin des Gründerservices der Technischen Universität. Sie ist leider heute krank geworden und ganz spontan eingesprungen ist Stefanie Terp, Pressesprecherin der Technischen Universität der TU Berlin. Schön, dass Sie so einspringen konnten, so schnell und den Mut hatten. Als Dritten im Bunde von den Menschen, die sich hier in dem Campus engagieren, ist Hardy Rudolf Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH, zuständig für die Entwicklung in Adlershof. Schön, dass Sie da sind. Besonders herzlich möchte ich auch die drei Existenzgründer begrüßen. Johannes Giering, Geschäftsführer der Brightside Games GmbH. Diplom-Ingenieur Thorsten Hüter, Leiter der Hardware-Entwicklung der Firtinio GmbH. Und Hanna Wiesner, Produktdesignerin, zuständig für Kommunikation und Management bei Trikoton. Vielleicht als erstes die Frage an die Existenzgründer. Könnten Sie sich kurz mal vorstellen, was für Ideen haben Sie, mit was haben Sie sich selbstständig gemacht?
Mein Name ist Johannes Giering, Geschäftsführer der Brightside Games. Und wir haben damals im Jahr 2008 an der Technischen Universität Berlin ein Spiel entwickelt und das danach in einer Reihe von internationalen Wettbewerben sehr gut abgeschnitten hat und haben das dann als Anlass gesehen, eine Spieleentwicklungsfirma zu gründen, Brightside Games, und sind inzwischen an dem Stand, dass wir einen großen Publisher überzeugen konnten, Ubisoft, und mit dem zusammen das Projekt fertigstellen konnten. Und seit Januar ist unser Titel Zeitquadrat auch erhältlich. Zwischendurch wurden wir viel vom Gründungsservice unterstützt und sind jetzt im Schick angekommen.
Herr Hüter, Sie sind noch nicht im Schick. Das ist das neue Gründercenter, was gerade zum Teil fertiggestellt wird am Kaiserdamm, hier am Campus. Sie sitzen noch in der Gründerwerkstatt.
Also wir sind vor einigen Tagen schon umgezogen.
Ach, sind Sie
also
jetzt
umgezogen? Also ganz frisch im Prinzip raus aus der Gründerwerkstatt. Mein Name ist Thorsten Hüter. Ich bin Gründer und Leiter der Systementwicklung bei der Virtinio GmbH. Wir stellen drahtlose Sensorknoten her. Das kann man sich vorstellen als kleine Mikrocomputer, die drahtlos miteinander kommunizieren können. Also sie unterscheiden sich von herkömmlichen Technologien, dass sie keine Infrastruktur zum Beispiel benötigen und sie sind sehr energiesparsam. Also mit einer Batterie kommt man mehrere Jahre aus. Wir sind ein Team aus 5 Gründern mittlerweile. Und zwar sind es 3 Ingenieure, ein Kaufmann und seit kurzer Zeit auch ein studentischer Mitarbeiter.
Und was kann man mit Ihrem System machen? Haben Sie ein Beispiel, damit man sich das mal vorstellen kann?
Also ein typisches Beispiel ist die Containerüberwachung. Dort würde man zum Beispiel 20 Stück von den Sensorknoten installieren. Die würden miteinander kommunizieren und Sensordaten aufnehmen. Diese Sensordaten würden Sie dann zu einem zentralen Punkt übertragen und das kann man zum Beispiel über Satellit dann übertragen. Das Problem ist nämlich, bei Schiffen, wo diese Container installiert werden, hat man keine Handykommunikation und dort benötigt man andere Technologien entsprechend.
Super Idee. Frau Wiesner, Sie kommen von der UdK.
Genau, also unsere Produktidee oder unser Unternehmen hört sich etwas weniger praktisch an. Wir waren eigentlich auch erst ein Kunstprojekt in dem eher größer angelegten Designreaktor, der 2007 von Professor Axel Kufus initiiert wurde. Und da ging es darum, neue Produktideen für die Berliner KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, zu entwickeln. Daraus ist eine Unternehmensidee entstanden, die jetzt unser Label ist, also Trikoton. Wir stellen Mode her, beziehungsweise Strickwaren. die auf Audiobotschaften beruhen. Also das muss man sich so vorstellen, dass man zum Beispiel auf eine Webseite geht und also auf unsere Webseite, und dann kann man aus unserer Kollektion auswählen. Wir haben Accessoires, wir haben Pullover, Leggings und so weiter. Und dann muss man sich eigentlich nur noch überlegen, was man gestrickt haben möchte, also ob der Liebesbrief für die Frau oder das erste Quaken des Kindes oder der Lieblingssong oder ein Filmzitat, was auch immer. Es wird übersetzt durch einen Algorithmus, den wir selber entwickelt haben, und dann wird daraus ein binärer Code, weil Strickmaschinen brauchen arbeiteten früher mit Lochkarten, und wir haben auch am Anfang mit einer Lochkartenstrickmaschine gearbeitet und die gehackt, und jetzt arbeiten wir aber mit einer Industriestrickerei in Apolda in Thüringen zusammen, und die bekommen dann diese binären Codes, die wir auf der Webseite sozusagen entwickeln. Der Kunde bekommt am Ende seinen Pullover, sein individuelles Kleidungsstück mit dem Code, mit einem persönlichen Code dazu, und kann derjenige, dem das dann zum Beispiel geschenkt wird, der kann dann diese Botschaft, diese Audiobotschaft dann auf der Webseite wieder abhören. Also es ist so ein Kreislauf von einem Kleidungsstück, was nicht nur ein Kleidungsstück ist, sondern auch irgendwie wie ein Medium betrachtet werden kann und ja, also zum
eine Botschaft hat.
Hintergedanken hat, genau.
Ja, super. Das sind tolle Ideen, also einmal Spiele, dann Computer ohne Infrastruktur und dann Bekleidungsstücke, die besondere Botschaften übermitteln. Das sind Ideen, da kommt man natürlich so als, ich würde jetzt mal sagen, als 50-Jährige nicht unbedingt drauf. Herr Schmitz, Sie haben ja den Standort Charlottenburg 2 Jahre lang analysiert und sich angeschaut, was hier eigentlich möglich ist. Was ist Ihr Ergebnis?
Ja, zunächst mal haben wir natürlich nicht 2 Jahre lang analysiert, sondern ungefähr ein halbes Jahr, weil wir tatsächlich einige Hypothesen erhärten wollten. Und damit sind wir dann schon dabei, was von dem, was wir gemacht haben. Und die Gründerwelt, die hier jedes Jahr entsteht, war eins der Faszinosa, die dieser Standort hatte. Wir sind mal rangegangen und haben geschaut, was ist in der Vergangenheit hier geschehen. Und da hat die Technische Universität zu Berlin ja eine großartige Historie und auch eine sehr gut funktionierende Quelle. Nämlich sie schaut sich die ganzen Alumni an, die Gründer gewesen sind. Und das war eigentlich eine sehr, sehr überzeugende Landschaft. Daraus sind in den letzten Jahren viele, viele tausend Arbeitsplätze in Wachstumsunternehmen gegründet worden. Und dann haben wir ein bisschen näheren Blick gemacht und gesagt, was passiert denn heute? Und die Kette, die dort angesteckt wird, ist gewissermaßen, die beginnt natürlich in der Idee eines Studenten, eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, eines Gründers und findet dann hoffentlich einen Träger. Also dann geht man hinein in die Infrastruktur, also in das Gründungszentrum der Technischen Universität. Und haben wir geguckt, wo gehen die dann eigentlich hin, wenn die da rauskommen? Und wir haben gleichzeitig festgestellt, dass das Wichtigste, was die brauchen, neben dem Geld und Gründungsfantasie, ist einfach auch eine Nähe zu ihrer älteren Umgebung, weil sie nämlich meistens aus der Idee von Forschung heraus geboren sind. Und dann haben wir gesagt, es braucht eigentlich, und das ist die Erfahrung auch aus Adlershof, der erste Transfer, wenn Sie wollen, das braucht die Nähe. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssten wir hier ein Gründungszentrum haben. Haben wir eins? Und wir haben keins gefunden. Wir sind dann ferner hingegangen und haben geschaut, warum macht der Immobilienmarkt, also es gibt ja hier erheblichen Leerstand, warum können die Gründer da eigentlich nicht unterkommen? Denn der Befund war, die Gründer finden hier nichts, und das hatten wir auch belegen können. Und dann haben wir herausgefunden, dass der Immobilienmarkt eigentlich für so kleine Firmen keine Angebote hat. Die Firmen sind salopp gesprochen viel zu wackelig, die wollen viel zu kleine Flächen haben, man hat keine goldgeränderten Bilanzen mit 10 Jahre Historie, sondern das ist alles viel zu unruhig. Und dafür hat man Gründerzentren. Dann haben wir überzeugen können, den Wirtschaftssenat, dieses zu tun, und jetzt steht es da und die erste Tranche ist schon fast voll und man wird sagen, ein Erfolg.
Genau. Über das Gründercenter wollten wir aber gleich noch näher reden. Dennoch, ich wollte von Ihnen eine Beurteilung, wie Sie den Campus heute sehen. Also ich finde ja, dass man nicht das Gefühl hat, dass hier ein Campus ist. Hier haben wir einmal die TU stehen, dann haben wir die Universität der Künste stehen und es sind viele junge Leute, die laufen aber immer nur in die TU rein und wieder raus. Es gibt hier keine netten Cafés, Restaurants, die Mensa soll auch nicht gerade berauschend sein. Also ich habe nicht das Gefühl, dass hier ein Campus ist, oder sehe ich das falsch? Herr Gengnagel.
Ich würde sagen schon, der hatte halt so seine ganz eigene Geschichte und deswegen auch so seine eigenen Merkmale. Es ist ein eigenartiger Campus, würde ich sagen. Ein Merkmal ist, dass er eben sowas wie so eine Art verborgener Ort an vielen Stellen ist. Darauf sind auch, glaube ich, zum Teil viele der Protagonisten sehr stolz und möchten ihn auch gerne bewahren. Also es gibt also sowohl auf TU als auch auf UdK-Seite, glaube ich, schon diese Idee, dass man sozusagen über solche eigenen geheimen Orte verfügt, die aus die Protagonisten keiner kennt. Und es wird als Qualität wahrgenommen und das zu brechen ist gar nicht so einfach. Also das ist uns in dem Projekt auch ganz oft begegnetes Argument.
Ja. Da sind Sie aneinander gestoßen, Herr Schmitz?
Nö, wir gar nicht, aber eher mit den anderen Protagonisten, die wir alle befragt haben, weil natürlich oft diese Vorstellungen, die man selber hat, sich dann nicht so einfach wiederfinden. Also es gibt zum Beispiel auch diese städtebaulichen Fragen von der Öffentlichkeit her immer so die Vorstellung, dass man diesen gemeinsamen Campus der TU und der UdK so mehr durchwegen möchte, dass eine höhere Transparenz sozusagen erzeugt wird. Das sieht dann aber, sehen oft die Protagonisten des Campus gar nicht so. Also die fordern das zum Beispiel viel weniger und verstehen auch gar nicht, wieso Leute mit Hunden, Spaziergängern unbedingt diesen Campus durchwegen sollen, ihren Campus. Also es ist so eine ganz, es ist nicht, also es stellt sich dann im Zweiten nicht ganz so einfach dar. Und die Erfahrung haben wir alle zusammen erstmal gemacht. Also es ist einfach ein Stadtbaustein, dieser Campus, mit ganz viel Geschichte und Geschichten. Und den zu erforschen und zu ergründen, war auf jeden Fall spannend, ist aber auf jeden Fall doch wesentlich vielschichtiger, als man das vielleicht jetzt zum Beispiel als Problemstellung in Adlershof hat. Das kann man jetzt schon mal so auf jeden Fall sagen.
Ja, über die Vergleichbarkeit wollen wir auch noch diskutieren, aber wie sieht es denn eigentlich die TU, Frau Terp?
Also ich sehe das natürlich etwas positiver als Sie. Es gibt hier gute Cafés, es gibt hier tolle Kneipen in der Knesebeck oder am Savigny-Platz. Aber nochmal auf ein bisschen ernster, es gibt auch mehr als Knut in Charlottenburg. Ja, es gibt diesen Campus mit 2 Universitäten, 4 Fraunhofer-Einrichtungen mit zahlreichen Ausgründungen, die nach wie vor die Nähe der Universität suchen, auch wenn sie schon 1, 2, 3 oder 4 Jahre auf dem Markt sind. Und es gibt insgesamt 34.000 Studierende, die fast täglich die Universitätsgebäude rund um den Ernst-Reuter-Platz nutzen. Wenn ich unseren Campus mit anderen Universitätsarealen in Deutschland vergleiche, wir sind einerseits eingewebt in eine urbane Dichte in Charlottenburg mit einem sehr hohen Niveau einer modernen Stadt. Andererseits, und das hat Professor Gengnagel auch erwähnt, gibt es auch abgeschlossene Areale, also auch unsere Gebäude, und da werden Sie mir sicherlich auch recht geben, sind nicht in jeder Hinsicht sehr einladende Gebäude mit großen geöffneten Türen. Da gibt es auch eine lange Diskussion mit einer langen Tradition der Architekten und Stadtplaner, wie man dieses Areal behutsam aufbrechen kann. Aber wir sind ein lebendiger, wir sind ein junger, wir sind ein internationaler Campus in einer hochattraktiven Stadt, in einem hochattraktiven Hauptstadtkiez.
Ja, das war viel Werbung. Ich verstehe das ja auch gut. Aber dann fragen wir uns natürlich, wenn das alles so gut klappt, Herr Schmitz, was wollen Sie denn da aufbrechen?
Ja, mit der Fragestellung sind wir ja genau hineingesegelt in das Projekt, nämlich zu fragen, wenn das alles so großartig ist, warum hat man ungeheuren Leerstand? Warum gibt es in dieser fantastischen Umgebung tatsächlich noch wirklich Brachen mitten in der Stadt? Und warum ist das Einzige, was sich zumindest sichtbar in der Nähe tatsächlich entwickelt, warum sind das Autohäuser? Warum funktioniert da was, nämlich Wirtschaftswachstum und ausgebuchte Immobilien in Adlershof? Und hier haben wir so einen sehr großen Leerstand. Das war eigentlich der Widerspruch, den wir angegangen sind in dem Projekt. Und den haben wir dann zunächst analysiert und dann eben in Handlungsfelder übersetzt. Und eines der Handlungsfelder, da gehen wir gleich noch drauf ein, ist der Gründercampus. Die anderen Themen, die ist die Frage, warum funktioniert eigentlich die Immobilienwirtschaft so, wie sie funktioniert? Warum ist das städtebaulich nicht direkt sichtbar? Warum ist dieser Campus nicht eigentlich eine legendäre Adresse für all das, was ja auch hier schon besprochen wurde? Dieses zu knacken, das war das Projekt und da sind wir dran gegangen.
Genau, und darüber wollen wir gleich konkret sprechen, was denn jetzt hier in Charlottenburg geschehen soll, damit vielleicht doch die verborgenen Orte noch mehr Glanz bekommen zu einem Juwel, wovon denn mehrere doch profitieren können. Also dazu gleich mehr. Wir sprechen heute im Forum über Zukunftsorte in Berlin und haben diesmal den Campus Charlottenburg im Visier. Als Gäste habe ich 3 Protagonisten zu Gast, die sich für die Entwicklung des Standorts rund um den Ernst-Reuter-Platz stark machen und 3 Existenzgründe. Auf diesem Campus könnte ja eigentlich eine einzigartige Stimmung herrschen. Da sind Kreative, da sind Ingenieure, da sind Mathematiker, Architekten. 2 Opern spielen momentan hier am Ort und es gibt zahlreiche Forschungseinrichtungen. Und dennoch schlummert das Potenzial, Herr Gengnagel, Sie haben das eben so schön gesagt, im Verborgenen, in verborgenen Orten. Und vielleicht ist das doch auch ein bisschen schade und man könnte vielleicht doch diese verborgenen Orte ein bisschen öffentlicher machen. Ein ganz wichtiger Grundstein ist jetzt ja gelegt worden hier in diesem Campus. Und zwar ist das das Gründerzentrum Schick am Kaiserdamm. Mit 21 Millionen wird da ein ehemaliges Versicherungshaus umgebaut. Sieht sehr schick aus. Ich habe mir das mal schon einige fertige Räume angeguckt. Herr Schmitz, eine große Chance für den Campus hier in Charlottenburg?
Ich glaube ja, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen fangen wir die Gründer in dieser frühen Phase ein. Sie haben dort die Chance, gewissermaßen behütet, wenn man so will, also mit den ganzen Services, die so ein Gründerzentrum hat, sich zu entwickeln und müssen dann nach einer gewissen Zeit ja wieder raus. Dann sind sie Kunden für den Stadtraum auch in der Nähe. Und das haben wir in Adlershof ganz gut ausprobieren können, wie dieser Mechanismus eigentlich funktioniert. Das heißt, Sie können erwarten, dass aus so einem Gründungszentrum nach 4 Jahren, nach 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren eine gewisse Schar von Unternehmungen dann herausgeht, die sich dann in der Regel in der Nähe ihres ersten Triumphes, ihres großen Wachstums und solchen Dinge wieder ansiedeln. Das heißt, man kann damit einen Nukleus von Industrie schaffen, der unmittelbar in der Umgebung von der Alma Mater, UdK, Fraunhofer oder TU dann angesiedelt ist und dort auch bleiben will. Das macht eine Science City dann am Ende aus.
Ich möchte mal die Existenzgründer fragen, die ja hier sind, wie sie das denn eigentlich finden. Es gibt bei der TU eine Gründerwerkstatt, eine sehr kleine. Ich bin da mal reingegangen, habe mir das angeguckt. Sehr bescheiden, sehr kleine Räume, wo viele kreative Leute drin sitzen. Und jetzt gibt es dieses Gründercenter. Herr Giering, Sie sind da schon eingezogen. Wie wichtig ist dieses Gründercenter für Sie? Ich meine, es gibt ja noch andere in Berlin. Sie hätten zum Beispiel zum BIC, ja, da haben Sie sich, glaube ich, auch mal informiert gehen können. Aber Sie sind jetzt hier eingezogen.
Warum? Genau. Also wir haben ja damals in der Gründungswerkstatt der TU Berlin gesessen und haben uns da auch recht wohlgefühlt. Aber das war halt viel zu eng. Das war klar, schon von vornherein. Und als wir dann weit genug waren, haben wir dann entschieden, jetzt suchen wir uns was Neues und dann haben wir uns umgeschaut, was gibt's? Da gibt's das BIC und auch die Helmholtzstraße und so weiter. Es gibt schon andere Gründerzentren. Und wir waren auch schon am Suchen und haben verschiedene Sachen uns angeguckt. Dann habe ich so einen Artikel entdeckt über das CHIC, dass das bald entstehen wird. Und habe mir die Beschreibung durchgelesen dazu. Und da stand dann so da, ja, wir wollen die UdK und die TU zusammenbringen. Innovation, Technologie, Kreativität. Und dann dachte ich mir, das passt ja wunderbar für uns als Spielefirma. Das ist ja genau unser Fokus. Wir haben dann uns das Zentrum angeguckt und seine Vision uns angehört. Und das hat so genau auf uns gepasst, sodass wir für uns von vornherein klar war, da müssen wir hin.
Was versprechen Sie sich davon?
Wir hoffen, dass wir zum einen durch die Nähe der TU viel die Kontakte zu Studenten halten können, dass wir zum Beispiel Studenten als Tester bei uns einladen können für unsere neuen innovativen Spielideen. Und auch so andere kreative Firmen in der Nähe zu haben, wird sicherlich von Vorteil sein. Wir haben jetzt auch vor, wieder an der TU Berlin einen Kurs anzubieten und sozusagen das, was wir damals vermittelt bekommen haben, wieder zurückzubringen. Und wir bieten jetzt den Kurs Game Programming wieder an der TU Berlin.
Ja, ist ja genau das, Herr Schmitz, was Sie eben gerade gesagt haben, dass also die Gründer denn auch immer noch so die Nähe zur Universität suchen. Herr Hüther, Sie sind jetzt auch eingezogen
in Schick? Genau, seit engen Tagen, genau.
Und, wie ist es da?
Bisher ist es noch ziemlich chaotisch, weil es noch durcheinander ist. Also, aber in den nächsten Tagen werden wir das alles richtig einräumen und dann ist es sicherlich besser. Wir hatten ziemlich zu kämpfen gehabt mit der Entscheidung zwischen BIC und Schick. Also da haben wir eine richtige Entscheidungsliste geführt und die Kriterien aufgelistet und dann hat jeder seinen Senf dazu gegeben und zuerst hatte das BIC einige Punkte mehr gehabt, muss man dazu sagen. Aber wir haben uns dann später umentschieden und zwar haben wir uns dann gedacht, weil ja doch viel Geld reinfließt in Schick, dass dort vielleicht doch mehr los ist in Zukunft.
Ja. Und das ist für Sie auch als Gründer wichtig? Sie wollen auch mit anderen Gründern sprechen und Kontakt halten?
Richtig, das ist korrekt und vor allem die Nähe zur Universität. Also wir sind ja auch beteiligt an einigen Lehrveranstaltungen und das ist natürlich super, wenn man gleich gegenüber ist.
Frau Wiesener, Sie kommen von der UdK, auch eine Ausgründung, aber Sie sitzen jetzt nicht hier auf dem Campus.
Nein.
Sie sind weggezogen.
Für uns kam das leider ein bisschen zu spät. Also oder wir hatten halt nicht genau die richtigen Informationen und haben den Zeitungsartikel von Herrn Giering leider nicht erwischt. Auf alle Fälle sind wir gerade auf der Suche und sind jetzt gerade dabei, etwas in Neukölln zu finden. Da kriegen wir jetzt hoffentlich diese Woche endlich die positive Rückmeldung und werden dann dorthin ziehen mit unserem Büro.
Es ist schwer, so Räume zu finden, wenn man noch nicht so viel Geld hat und goldene Bilanzen vorlesen kann.
Ja, das ist schon schwer. Gleichzeitig gibt es aber auch unheimlich viel in der Richtung Arbeitsplätze, die man irgendwo mit einmieten, wo man sich einmieten kann, auch Atelierräume. Also wir wollen sozusagen eigentlich gerne alles, also ein Showroom, ein Atelier, hinten eine Werkstatt noch und einen ganz großen Arbeitsbereich und natürlich noch eine große Küche und also die Möglichkeit, mit vielen Leuten aus dem Freundes- und Projektbereich zusammenzuarbeiten. Also wir hätten damals sehr gerne nach dem Diplom 2009 gerne hier erstmal noch was gefunden in der UdK, weil es da halt nicht so direkt eine Gründerwerkstatt gibt. Beziehungsweise ist die UdK da, ja, da sind Räume Mangelware und wir hatten dann erstmal noch über unseren Mentor da eine Dachkammer sozusagen zur Verfügung bekommen, aber durch dieses ganze Umziehen haben wir wirklich unheimlich viel Zeit vertan, die wir eigentlich in dieser, wir waren ja Exist-Stipendiaten auch, die hätten wir sinnvoll woanders einsetzen können, statt ständig unsere Sachen, Strickmaschinen, Garne von A nach B zu schleppen.
Also, Herr Gengnagel, also doch alles nicht so toll und diese verborgenen Orden für die Existenzgründer gibt es denn doch nicht. Es ist ja auch die Frage, ob dieses Schick eigentlich das Richtige ist für Ihre Absolventen von der UdK, weil, wie wir eben gerade gehört haben, Kreative natürlich auch eine Werkstatt brauchen. Mhm. Nicht? Ich weiß nicht, wie die nun aussehen muss, aber was ich jetzt gesehen habe bei Schick, das sind total schicke Räume, aber ich weiß nicht genau, ob Künstler sich denn da so entfalten können. Also
ja, gut, gibt's zuerst zum ersten Punkt ganz kurz noch. Ich habe nicht gesagt, dass alles toll ist, aber was wir natürlich klar, das ist ein Thema der UdK ist, dass die UdK, was vielleicht vielen nicht bewusst ist, die UdK ist eben nicht nur das Gebäude in der Hardenbergstraße, sondern UdK besitzt letztendlich mehr als 7 Häuser, die jetzt auch teilweise eben stadträumlich sehr stark zerstreut sind, was für uns ein gewisses Problem darstellt. Und zum anderen sind es alles ehrwürdige, denkmalgeschützte Häuser, die jetzt nicht immer räumlich wirklich gut nutzbar sind. Und daher resultiert bei uns auch wirklich ehrlicherweise oft, obwohl wir diese großen Gebäude haben, eine gewisse Raumnot. Und wir haben deswegen auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, jungen Gründern innerhalb der UdK Räumlichkeiten anzubieten. Und deswegen sehen wir jetzt im Schick dafür uns eine ganz große Chance, zumal wir eigentlich ein zweites Thema für uns schon seit Jahren wahrgenommen haben, dass eigentlich Gründer aus dem Kreativbereich auf jeden Fall nicht oder selten in Charlottenburg bleiben, eher wiederzufinden sind in Neukölln, Schöneberg, Kreuzberg, Friedrichshain vielleicht. Also auf jeden Fall ist das Stadtgebiet jetzt nicht unbedingt die Adresse, wo unsere Gründer, sagen wir mal, in den ersten 2-3 Jahren zu finden sind. Und genau das ist aber,
was eigentlich schade ist.
Was schade ist. Und weil, glaube ich, beide, sowohl die Institution, also die UdK, davon viel hätte, wenn ihre ehemaligen Absolventen unmittelbarer Nähe wären. Und gleichzeitig wiederum für die Gründer das auch ganz sinnvoll wäre, eben Teil unserer Facilities noch zu nutzen. Und da sind wir auch schon bei diesem Thema der Werkstätten, also eine Mischung aus Büro, Werkstatt, Küche, wichtiges Thema. Und wir besitzen jetzt die große Chance an der Bismarckstraße in diesem ehemaligen Gerling-Gebäude, wirklich dadurch, dass praktisch das Gebäude vorne zur Bismarckstraße ja komplett neu gestaltet wird, bis auf den Rohbau wird eigentlich alles entfernt. Besitzen wir jetzt wirklich auch die Möglichkeit, neue Grundrisse sozusagen zu gestalten. Und da sehe ich eine ganz große Chance, sag mal, diesen vielfältigen Wünschen auf einfache Weise Genüge zu tun.
Der Witz an so einem Gründerzentrum ist ja gerade, und hier in diesem Campus ist, dass wir Kreative haben und Ingenieure haben. Ich weiß nicht, ob Sie es als Existenzgründer auch sehen, wenn man einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut und vielleicht sich in der Küche trifft und auf Ideen kommt. Ja, Frau Wiesner?
Ja, also bei uns hat es dann letztendlich der Zufall irgendwie mit sich gebracht, dass wir die anderen Exist-Stipendiaten und einen Gründer von der UdK getroffen haben bei Messen und so weiter und Veranstaltungen und dann festgestellt haben, okay, wir sind ja irgendwie, ja, wir kommen auch daher, ach, ist ja schön und so und naja, lass mal austauschen, die Kärtchen und so weiter und letztendlich sind daraus irgendwie zwei tolle Ausstellungsreihen entstanden und wir haben dann weiter zusammengearbeitet und jetzt auch noch in Zukunft da werden immer wieder irgendwie hier, ich habe was gesehen für euch und auch miteinander werden Sachen entwickelt und das hat sich wirklich sehr, sehr als befruchtend letztendlich erwiesen, dass ich weiß nicht, wie viele Stipendiaten es mittlerweile sind, aber wir sind jetzt 3 Gründerunternehmen, die halt miteinander ganz viel irgendwie auch zusammenarbeiten und das, obwohl wir alle sehr unterschiedliche Sachen auch machen, das könnte man ja, über Räumlichkeiten, gemeinsame Räume natürlich nochmal viel, viel besser schaffen. Also.
Herr Giering, ja. Sie entwickeln Games, also da brauchen Sie doch eigentlich auch Designer oder Künstler, dass also, vielleicht die Spiele noch fantasievoller aussehen, als sie heute schon aussehen.
In dem Punkt kann ich sogar schon ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Also wir waren ja in der Gründungswerkstatt und da habe ich schon gemerkt, wie wichtig das ist, dass man oft auch andere Gründer auf dem Flur trifft, in der Küche und sich über kleine Sachen unterhält. Und jetzt noch den kreativen Kreis dazu zu bekommen für mich als Ingenieur ist natürlich sehr interessant. Aber ich habe auch schon, also ich weiß schon, wie gut das ist, weil mein Kollege, der Thomas Bedenk, der ist ja einer von den Kreativen. Er hat Design studiert und da weiß ich schon jetzt von uns aus dem Team, dass das sehr interessant ist und dass das auch zu angeregten Diskussionen führen kann, wenn solche Fronten aufeinanderstoßen.
Herr Hüter, haben Sie schon diese Erfahrung gemacht? Sie arbeiten dann ja eher mit Kaufleuten zusammen, nicht?
Na, Designer brauchen wir auch immer. Also zum Beispiel die Homepage, die braucht ein aktuelles Design und wie wir unser Produkt zum Beispiel verpacken, das ist ja auch ein Problem. Also dass man nicht einfach so eine Pappbox dazu nimmt, da sollte schon was Vernünftiges her. Also da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe, kann man schon sagen.
Ich sehe schon, da ist viel Potenzial drin. Herr Schmitz, haben Sie sich die Immobilienlage hier angeguckt? Haben Sie mal mit den Immobilienbesitzern hier gesprochen, rund um den Ernst-Reuter-Platz und mit welchem Erfolg?
Natürlich haben wir mit denen gesprochen, wir haben das sogar ganz genau analysiert und haben Leerstandsquadratmeter und Bebauungsmöglichkeiten und solche Dinge analysiert. Und da kam heraus, dieser Standort kann einfach unglaublich wachsen noch. Er kann sich noch verdichten, es gibt viel mehr Leerstand, als man so ahnt. Nach dieser einfachen Analyse war ja die Frage, warum mischt sich dieser Bedarf, den wir ja identifiziert haben, bei den kleineren und dann eigentlich nicht mit den großen Gebäuden. Und da kam heraus, dass alle die Gebäude, die leer stehen, sind Gebäude für große Organisationen. Das sind ehemalig IBM, Gerling und andere große Organisationen, die einfach die Tore geschlossen haben oder sich verkleinert haben oder woanders hingegangen sind.
Und das sind. Gehört noch den Versicherern? Oder
und das gehört zu deinem Dem, das gehört zu ganz oft auch irgendwelchen Fonds in England oder Irland oder Virgin Islands oder sonst etwas. Das ist eine relativ schwierige Lage. Und deswegen haben wir uns bemüht, diese Immobilienbesitzer mal an einen Ort zu kriegen und sie auch dazu zu bringen, mal hier, und das haben sie hier im Amerika-Haus gemacht, eine gemeinsame Ausstellung zu machen, um zu sagen, lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, ob es nicht hilfreich wäre, wenn wir als Immobilienbesitzer mit Leerstand, wir sagen einem Problem im Gepäck, an diesem Standort nicht mal eine Marke etablieren und zu sagen, wir wollen aus diesem Ort wieder eine Adresse machen. Und da haben diese 2 Jahre, das muss ich ganz offen sagen, nicht ganz gereicht. Also wir sind noch nicht so weit und das ist relativ zähes Geschäft. Deswegen sind wir umso froher, dass wir gewissermaßen so eine Pille haben hineinbringen können mit dem Gründerzentrum, denn dieses Gründerzentrum ist jetzt in der ersten Tranche schon gewissermaßen voll. Jetzt ist der Dr. Seif, mein Kollege, jetzt in der Verlegenheit abweisen zu müssen, hat aber gewissermaßen auch einige Freunde entdeckt, die gesagt haben, oh, wenn das so gut funktioniert, jetzt machen wir weiter. So haben wir also gewissermaßen mit diesem ersten Schritt schon eine gewisse Ansteckungswirkung erreicht. Damit ist aber das Ziel noch nicht erreicht. Das muss mit einer Markenarbeit, das muss mit Kommunikation, mit weiterer Aktivität der Standortpartner erreicht werden. Und deswegen sind wir sehr froh, dass die beiden Präsidenten der Universitäten dieses Thema sich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben zur Entwicklung des Campus Charlottenburg.
Es gibt ja noch ein drittes Standbein, um diesen Standort noch attraktiver zu machen, als er ohnehin schon ist. Und das ist die Hybrid-Plattform. Was kann man sich denn, Herr Gengnagel, Sie sind als Vizepräsident der Universität der Künste ein Projektleiter. Was kann man sich denn unter einer Hybrid-Plattform vorstellen?
Also die Grundidee ist einfach. Wir haben festgestellt, dass es eigentlich jetzt auf diesem Campus 2 letztendlich Exzellenzen gibt. Es gibt einmal die Seite der vor allem Ingenieurwissenschaften, aber auch eben Mathematik, also Naturwissenschaften, Physik der TU. Also wo wirklich sehr auf sehr hohem Niveau gearbeitet, geforscht, gelehrt wird. Und es gibt auf der anderen Seite die UdK, wo vor allem im Bereich der Gestaltung, also Fakultät Gestaltung,
sehr viel in der angewandten Kunst eigentlich, wir glaube ich, da ziemlich gute Ergebnisse vorweisen können. Und dass beide auf jeden Fall sehr stark mit Informationstechnologie beschäftigt sind. Also auch an der ODK sind da so Anwendungen, die jetzt einmal computergestützt sind, ganz normal mittlerweile geworden. Also insoweit hat sich auch die Universität der Künste, glaube ich, sehr stark gewandelt. Also diese Technologiefrage verbindet eigentlich beide Häuser. Aber beide Orte haben ganz verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen. Also die UdK ist extrem stark geprägt davon, dass wir Projektstudium betreiben, dass also unsere Studenten immer schon in Projekten denken, in gewisser Weise auch unternehmerisch sozusagen. Das ist, glaube ich, eine unserer Stärken. Was die TU, glaube ich, als extreme Kompetenz für uns bedeutet, ist natürlich das systematische Wissen der Wissenschaftler. Und ich glaube, dass wichtig ist für beide Orte, da die natürlich auch strukturell ganz anders funktionieren, ist, dass man sozusagen einen gemeinsamen Freiraum schafft, an dem sie sozusagen aufeinandertreffen können, der in gewisser Weise aber auch ein geschützter Raum ist. Also wo wir versuchen, all das, was wir als Universitäten an Ballast aufgebaut haben, Studienordnung etc. und so weiter, dass wir das alles draußen vorne lassen, also draußen vorlassen und wirklich uns nur der Sache, dem Inhalt widmen. Das ist eigentlich die Hybridplattform. Es ist ein geschützter Freiraum für eine neue Art, ja, Open Innovation, also kreatives Entwickeln miteinander aus zwei verschiedenen Welten, aus zwei verschiedenen Exzellenzen heraus.
Und da wollen Sie denn Leuchtturmprojekte schaffen? Das wäre ja wahrscheinlich notwendig, damit man aufmerksam wird und sagt, oh, da möchten wir mitmachen.
Ich meine, es ist keine Neuerfindung von uns. Das Thema ist eigentlich, kommt sicherlich aus den nordamerikanischen Universitätslandschaften, wo es solche offenen Labs eigentlich schon lange gibt, MIT, bekanntes Beispiel. Es gibt es auch in Finnland, eines unserer Beispiele, an dem wir uns auch ein bisschen orientiert haben. Und wir haben gedacht, also Berlin ist eigentlich schon in vielen Sachen so. Wir sind da so, wir haben sowohl im Ingenieurbereich als auch im Bereich der, also wir haben eigentlich der Gestalter, haben wir kreative Köpfe. Also Ingenieure haben auch extrem viel Kreatives zu bieten. Aber uns fehlen einfach die Orte, auch wo sowas fokussiert wird. Und wir wollen jetzt genau einen so einen Ort schaffen, an dem das sozusagen dieses Gemeinsame fokussiert wird.
Das Innovationspotenzial in Charlottenburg, das haben wir jetzt gehört, ist enorm groß. Und es bietet nicht nur Innovationen und neue Ideen, neue Unternehmen, sondern mit diesen neuen Unternehmen bietet dieser Campus natürlich auch große wirtschaftliche Chancen. Dazu gleich mehr. Zukunftsorte in Berlin. Wir schauen uns den Campus Charlottenburg an, der mit seinem Wissenschaftspotenzial und seinen vielen kreativen Köpfen gute Chancen hat, dem Markt Innovationen zugänglich zu machen. Als Gäste habe ich drei Protagonisten zu Gast, die sich für die Entwicklung des Standorts rund um den Ernst-Reuter-Platz stark machen und drei Existenzgründer. Die große Frage ist natürlich, und deshalb wird das ja auch alles entwickelt und deshalb hat der Wirtschaftssenator natürlich auch hier Geld fließen lassen, wie viele Arbeitsplätze könnten denn hier an diesem Ort neu entstehen mit dem Gründercenter, vielleicht noch mit mehr Immobilien, die sich öffnen für Werkstätten, Ausstellungsräumen etc. etc. Frau Terp, Pressesprecherin von der TU.
Wir untersuchen alle 2 Jahre, befragen wir unsere Ausgründungen, die aus der Wissenschaft, aus der Universität, aber auch privat sich nach dem Studium mit einer Firma selbstständig gemacht haben. Die letzte Untersuchung ist vor einem Jahr gelaufen. Wir kennen allein 1.000 Gründerinnen und Gründer, die uns bekannt sind, die aus der TU heraus oder als Absolventen der Universität eine Firma gegründet haben. Und nun kommt es natürlich auch immer darauf an, wie viel antworten uns, wie groß sind die Firmen, die sich da entwickelt haben, existieren sie schon mehrere Jahrzehnte oder erst mehrere Monate. Unsere Zahlen schwanken immer zwischen 8.000 und 10.000 Arbeitsplätze, die durch rund 150 Firmen, die uns ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, gegründet wurden. Die meisten in Berlin, das ist auch ein ganz wichtiges Signal. Und die Zahl von 8.000 bis 10.000 ist schon sehr groß. Sie ist natürlich in der Realität noch größer. Ich kann sie Ihnen leider jetzt konkret nicht nennen. Aber man geht davon aus, dass jede kleine Firma, die aus einem Fachgebiet sich herausgründet, erstmal mit 2 bis 4 Personen anfängt. Dann nach 2, 3 Jahren, Herr Schmitz kann das sicherlich konkret auch belegen, auf 5, 6, 7 Arbeitsplätze hochgefahren ist. Und das sind, denke ich, die ganz vielen kleinen Standbeine, die Charlottenburg auch besiedeln kann.
Arbeitsplatzpotenzial hier am Campus, Herr Schmitz?
Ja, wir haben das natürlich, ich dachte es ja schon, auch analysiert. Wenn man den Leerstand, der hier in dem Betrachtungsgebiet, also vom Zoo bis nach Norden, bis zu dem Spregni-Carnot-Straße nimmt, dann passen da so ungefähr 6.000 Leute in den Leerstand. Und wenn man dann die Brachen, die es tatsächlich noch gibt, nimmt, bebaut, so wie der Bebauungsplan es hergibt, dann kommen da ungefähr 12.000 bis 13.000 Arbeitsplätze raus. Raum ist also da, das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, wie wird dieser Standort eine Adresse? Für Gründer, glaube ich, haben wir jetzt die Adresse geschaffen. Mit dieser großartigen Investition praktisch zwischen den beiden Opern ein solches Gründungszentrum zu machen.
Sie sind ja Geschäftsführer von Vista und Vista leitet oder organisiert Adlershof. Sie haben denn dann ja auch mehr Firmen quasi ansiedeln können, die aufgrund dieser Existenzgründer und dieser jungen Unternehmen dann zu Ihnen gekommen sind. Wäre das hier an diesem Platz auch möglich?
Wir glauben ja. Und wenn man genauer hingeht und mal ein bisschen Klingelschild gucken macht, dann sieht man auch, wer sich hier eigentlich ansiedelt. Am prominentesten ist, denke ich, natürlich die Deutsche Telekom mit dem großen Laboratorium, was natürlich genau deswegen gekommen ist, A, weil die TU eine hervorragende Nähe und auch eine gute Konstruktion dafür gefunden hat, aber weil die natürlich genau auch diesen Misch von jungen Leuten haben wollen, mit denen die ihre Wachstum und ihre neuen Ideen und ihre neuen Produkte gestalten. Das gilt aber auch für kleinere, wenn Sie mal die World of Medicine nehmen. Ja, natürlich haben die ihre Designbeziehungen zur UdK. Natürlich ziehen die ganz viele Mitarbeiter und Ideen aus der Technischen Universität. Stay Friends, Frogster, all die sind hier. Lufthansa Information System. Also da gibt es schon durchaus, wenn Sie genauer gucken, die Leute, die kommen genau wegen dieser Kreativen. Es ist aber gewissermaßen noch ein Geheimnis und keine richtige Adresse, wo man sagt, ja, also wenn ich technisch und kreativ schnell meine Produkte an den Markt bekommen will, dann muss ich eigentlich nach Charlottenburg gehen. Diesen Wertstoff, nämlich kreatives, technisches Talent mitten in der Stadt, das hat dieser Standort zu geben. Und das muss man eigentlich auf ein goldenes Tablett heben und den Firmen servieren.
Ich möchte mal Herrn Gengnagel fragen, als Vizepräsident der UdK. Sehen Sie das eigentlich auch so positiv? Meinen Sie, dass hier so viel kreatives Potenzial auch viele Arbeitsplätze schaffen kann, dass sich das vielleicht auch für den Senat oder für die Stadt auch wirtschaftlich bezahlt macht?
Ich glaube, auf die lange Sicht auf jeden Fall. Also wir haben sehr oft Anfragen, die UdK, auch von großen Konzernen, die sozusagen eigentlich an die Kreativen suchen und die natürlich dann versuchen, in so einer Stadt wie Berlin sich sozusagen denen zu nähern. Und dann gibt es natürlich die einfache Idee, man geht zur UdK. Und auch da ist dann wieder oft die Frage, ist die UdK zum Beispiel vorbereitet auf solche Kontakte? Wie gehen wir damit um? Ja, und haben wir dann zum Beispiel so einen Ort? Da war der Designreaktor, war mal für den Bereich der KMUs, also für die Kleinunternehmen, ein ganz tolles Modell. Ja, das war ein temporäres Projekt, wo man genau das gemacht hat. Man hat gesagt, das ist eine Andockstation, hier können die andocken. Hat super funktioniert, war aber eben nur temporär. Und wir glauben, wir brauchen, glaube ich, ich würde sagen, beide Häuser. Ich kann für die UdK auf jeden Fall sagen, wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen bessere Andockstationen für genau solche Möglichkeiten. Also ich glaube, es gibt sehr viele große Industrieunternehmen weltweit, die auf Berlin schauen, aufgrund dieses berühmten Aussage, dass die Kreativität in dieser Stadt ist. Und wir bieten, glaube ich, zu wenig Punkte, wo man da sozusagen ankommen kann.
Ich würde auch ganz gerne unsere Existenzgründer, die hier sind, noch mal kurz fragen. Frau Wiesener, glauben Sie, dass Sie Arbeitsplätze überhaupt schaffen können? Und wenn ja, wie viel? Oder haben Sie schon Arbeitsplätze geschaffen?
Ja und nein. Also wir haben angefangen, Magdalena Kohler und ich. Also sie ist Modedesignerin, ich habe Produktdesign gemacht und da waren wir zu zweit 2007. Und jetzt sind wir zu viert mit einem Informatiker zusammen, der nämlich dann sich einfach selber auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, ich möchte nicht in meiner, der war damals an der FH Brandenburg, da versauern und ich möchte irgendwie Kontakte mit kreativen Studenten haben und hat dann die UdK einfach angeschrieben und gefragt, ob da irgendwas ist, wo er mithelfen kann und da haben die sofort geschrien, ja, ja, komm zu uns und es hat sich als der totale Glücksgriff für, ich glaube, auch beide Seiten gezeigt. Und ja, wir arbeiten jetzt auch schon seit 2 Jahren zusammen. Und jetzt ist noch eine vierte noch dabei, Marketing und PR. Und also somit haben wir eigentlich schon Arbeitsplätze geschaffen.
Herr Hüther, Sie arbeiten ja schon in einem Trupp von 5 Leuten zusammen.
Richtig, korrekt. Also einen Arbeitsplatz haben wir im Prinzip durch den Studenten schon geschaffen. Und wir haben jetzt auch 2 Stellenausschreibungen gemacht. Allerdings haben sich noch keine Leute beworben. Also insbesondere suchen wir einen Designer und da scheint noch nicht so viel zu sein. Obwohl wir das offizielle Stellenticket der TU Berlin benutzt haben. Also da suchen wir noch immer.
Es sollte ja irgendwie Designer gehen. Also da gibt es ja die Universität der Künste, sitzt genau direkt nebenan.
Dazu noch mal sagen, also uns ist glaube ich schon wichtig, dass also unsere Kompetenz ist nicht das Verpacken. Das muss ich jetzt noch ganz schnell sagen. Wir sind nicht die irgendwas hübsch machen, und wir sind auch nicht die, die irgendwas verpacken. Also wir können wirklich ganz neue Konzepte entwickeln aus einer anderen Kompetenz heraus. Zum Beispiel jetzt immer das Beispiel Gaming ist ganz interessant, weil es letztendlich wirklich, sag mal, von beiden Seiten ein neues Feld ist, was da bespielt wird. Und es gibt einfach, sag mal, für den Informatiker eine andere Herangehensweise an das Thema, wie entwickle ich ein Game, als jetzt zum Beispiel für jemanden, der jetzt aus der visuellen Kommunikation kommt. Da geht es nicht um hübsch machen, sondern die entwickeln beide Konzepte so zusammen und die bringen sie zusammen und dadurch entsteht ein neues Produkt. Und das Ähnliche ist letztendlich auch das, was Frau Wiesner gemacht hat letztendlich. Die haben ein eigenes neues Produkt entwickelt, eine neue Produktidee. Und auch deswegen braucht man einen Informatiker dazu, weil ohne den ist die Produktidee auch erstmal noch nicht viel wert. Ja, also den braucht es mit dazu, aber mit seiner eigenen Kompetenz. Also ich finde, das ist eben eigentlich bei beiden Sachen ganz wichtig. Es geht eben nicht nur um das Verpacken.
Herr Gehring, wie sieht das bei Ihnen aus? Ich war ja auch bei Ihnen, da saßen ja 4 Leute und haben da kräftig programmiert.
Genau. Also wir sind ja ein interdisziplinäres Team und wir haben Designer und Programmierer. Und in der Games-Branche unterliegen wir so ein bisschen der Schwankung, weil es sehr projektbasiert läuft. Und wir hatten zwischenzeitlich auch schon 8 Leute im Team. Jetzt im Moment sind wir wieder zu 4. Und langfristig planen wir aber natürlich wieder aufzustocken, wenn das nächste Projekt richtig im Gang ist. Und denken auch zuversichtlich, dass wir so dauerhaft dann ein Team von 8 bis 10 Leuten aufbauen können. So ungefähr haben wir jetzt auch uns schon den Raum geschaffen für. Und
das hört sich doch alles sehr gut an.
Kommt bald so, genau.
Man hofft ja immer, dass das hier in Charlottenburg nicht 20 Jahre dauert, bis man dann sagt, jawohl, das ist ein Standort, der glänzt, das ist super, da sind viele Arbeitsplätze entstanden, viele Unternehmen, die gegründet wurden, viele Unternehmen, die da hingezogen sind. Und jetzt komme ich natürlich auf diesen Punkt, den ich schon am Anfang erwähnt habe. Herr Schmidt, Sie sind als Geschäftsführer von Vista, Entwickler von Adlershof, erfolgreicher Entwickler, hierher gekommen, quasi wie so ein Fremder, und haben gesagt, jetzt gucke ich mal, was hier eigentlich der Standort ist. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Stellung hier ziemlich schwer war. Also meine Frage, kann man das wirklich vergleichen, so ein urbanen Ort wie Charlottenburg mit Adlershof, wo ja eigentlich ja nach der Wende nicht mehr viel war? Also gibt es überhaupt diesen Vergleich? Ist der möglich oder ist der nicht vielleicht ein bisschen quergestrickt?
Beim Vergleich hängt es ja immer davon ab, was Sie nun genau gegeneinander setzen. 20 Jahre, ja, wofür hat man die denn gebraucht? Ich meine, dieser Standort hat erst seit 2003 eine vollständige Universität. Es wurden ja Straßen gebaut, dekontaminiert, abgerissen, neu gebaut. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit so einer Situation, wo hier gleich 4 fertige Fraunhofer, eine PTB, 2 Universitäten, Opernhäuser, alles in Steinwurfweite ist. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also insofern, das ist nicht vergleichbar. Was ist denn vergleichbar? Vergleichbar ist, glaube ich, dass man so ein paar Mechanismen transferieren kann. Den Mechanismus Gründungszentrum, am Standort bleiben, dadurch einen gewissen Cluster auch geografisch zu erzeugen und damit auch die Immobilienwirtschaft zu mobilisieren, das ist vergleichbar. Vergleichbar ist, sich rauszusuchen, wo man gut ist, wo man wirklich eine Alleinstellung hat, das nach draußen in die Welt zu blasen gewissermaßen, um dann gehört zu werden und eine Adresse zu werden. Diese Adressbildung ist schwierig, aber sie geht. Und sie geht an so einem Standort, der auch so hervorragende Eigenschaften hat wie Charlottenburger Campus, auf jeden Fall. Sie haben fast nirgendwo in Deutschland eine solche Dichte von universitärer und nicht universitärer Forschung in Sachen IT in der Kombination mit Design, Gestaltung und dem klassischen Engineering-Disziplinen. Innerstädtisch in einem, ich nenne es jetzt mal Science Park, gibt es das nicht. Alle europäischen Hauptstädte machen unglaubliche Anstrengungen, sowas zu erzeugen. Weil das ist, wo die Menschen, wo die Talente eigentlich hinwollen, nämlich in der Stadt, nicht vor der Stadt, sondern in der Stadt, diese Art von kreativen neuen Produkten zu entwickeln. Insofern, das ist dann durchaus vergleichbar und da kann man das zumindest als Herausforderung nehmen, wenn es in Adlershof gelingt, jedes Jahr so zwischen 5% und 7% an Arbeitsplätzen zu wachsen und auch inzwischen keine kleine Nummer mehr zu sein. Wie umso besser müsste das nicht hier gehen, wenn es hier gelingt, diesen Schlüssel zu finden?
Ist denn dieser verborgene Schlüssel für diesen wunderbaren Campus gefunden worden? Hat Herr Schmitz da an der richtigen Stelle gegraben? Herr Gengnagel?
Ich glaube, die Analyse war für alle Beteiligten sehr wichtig. Also die beiden Universitäten als Institution wären praktisch nicht zusammengekommen ohne dieses Projekt. Also das hat das Projekt, glaube ich, auf jeden Fall geleistet. Auch das Projekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, das sogenannte Hybridprojekt. Also wir hatten das schon auf unserer Agenda. Wir wollten das auch sagen vorantreiben, aber es hat eigentlich das, auch da das Navi-Projekt eigentlich ein Katalysator dafür. Es hat erst dadurch sozusagen echt diese Kraft bekommen, die jetzt sozusagen auch wiederum zu einer weiteren Förderung durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft geführt hat. Also dass wir jetzt wirklich da auch Strukturen bauen können. Es gab nicht den Schlüssel, aber es gab viele kleine Schlüssel und die haben also ein paar Türen aufgemacht, von denen ich sagen würde, die sind wichtig. Die bringen uns alle jetzt mal ein Stück weiter. Was uns auf jeden Fall noch als Aufgabe bevorsteht, ist eben diese Arbeitsgemeinschaft, die ganz am Anfang erwähnt worden ist, jetzt wirklich zu einer starken, wahrnehmbaren Arbeitsgemeinschaft zu bringen. Das ist mal unser gemeinsames Projekt der beiden Universitäten als Initiatorin. Und wichtig ist dabei, glaube ich, dass wir aus dem Stadtgebiet noch weitere Mitglieder finden für diese Arbeitsgemeinschaft. Ich glaube, dann werden wir wirklich stark und wahrnehmbar. Also es geht immer ganz stark um diese Wahrnehmbarkeit. Uns muss es gelingen, sozusagen mit diesem Projekt international wahrnehmbar zu werden. Also das ist, glaube ich, unser Anspruch und daran werden wir sicherlich in vielleicht sogar schon 2 Jahren gemessen werden können, ob wir damit wahrnehmbar geworden sind.
International wahrnehmbar werden. Meinen Sie, dass das klappt? Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt Schwung reingekommen, Herr Giering?
Ja, also ich denke schon, dass das möglich ist. Das ist zwar noch viel Arbeit, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das klappen wird.
Und Ihr Gefühl so?
Ja, also Dynamik ich denke drin? Schon, ja. Auf jeden Fall.
Herr Hüther?
Ich denke auch, aber es müssen auch noch ein paar Anreize geschaffen werden, insbesondere für Existenzgründer.
Und die wären? Ganz kurz vielleicht?
Na, dass man zum Beispiel den Übergang von der Gründerwerkstatt zum CIG irgendwie erleichtert.
Herr Gengnagel?
Ich glaube, dass wir eine realistische Chance haben, das zu machen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, wir aber so ein bisschen über das, was wir, glaube ich, in Berlin so in der Vergangenheit gepflegt haben, sich immer auf sich selbst vor allem zu schauen, ein bisschen hinter uns lassen müssen und da wirklich dieses Zusammen und nach vorne schauen, das ist extrem wichtig dabei. Und was für die Kreativindustrie eine spannende Frage ist, die hat so eine Art Schwarmverhalten. Ja, die sind extrem schwer bestimmbar. Ja, die schwärmen sozusagen durch die Stadt. Und die jetzt zusammenzuziehen und hier zu fokussieren, das ist echt eine neue Aufgabe. Das hat so einfach auch noch keiner geschafft. Aber wir probieren das, wir machen das.
Wunderbar. Frau Terk von der TU?
Ja, es kommt darauf an, diesen Juwel, den Sie zu Beginn auch schon erwähnt haben, zum Glänzen zu bringen. Wir müssen die kreativen Milieus, die wir in unseren Wissenschaftshäusern haben, nach außen transferieren. Wir müssen sie vernetzen und wir müssen sie in die Öffentlichkeit bringen.
Wird das Juwel in 3 Jahren glänzen, international, ja oder nein?
Ja, natürlich.
Frau Wiesner. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie sagten, nein. Frau Wiesner, Sie sind Existenzgründerin. Was glauben Sie? Sie haben Ihr Unternehmen jetzt nicht mehr hier in Charlottenburg. Sie sind ausgeschwärmt. Aber dennoch, wenn Sie sich das hier anschauen, könnten Sie sich vorstellen, dass das mal an Form gewinnt?
Ja, ich hoffe es auch sehr. Aber ich glaube, dass es eher nicht der ganze große Brillant ist, der glänzen wird, sondern eher so kleine Plattformen wie eben die Hybrid-Plattform zum Beispiel, dass man, wenn man das fokussiert, da zusammenkommt, da wird es dann auch wirklich zu ja, Frucht tragen und dann eben auch nach international wahrgenommen werden als eben Laborplattform, weil nur da eben da auch bestimmte Kanäle, glaube ich, sind, die international so funktionieren, wie zum Beispiel beim MIT, bestimmte Labs und so weiter. Mhm.
Herr Schmitz, Sie sind ja als Kümmerer jetzt nicht mehr hier. Macht Ihnen das Sorgen?
Nein, ich habe natürlich volles Vertrauen. Auch auf die Frage, wenn Sie sagen, was wird in 3 Jahren sein, wenn Kontinentaleuropas größte Kunsthochschule sich ernsthaft mit einer der großen technischen Universitäten und den 4 Fraunhofer-Instituten und aller Hybrid neue Formen findet, dann ist das ziemlich unschlagbar. Das gibt es eigentlich in dieser Größenordnung ansonsten nicht.
Wunderbar. Eines ist, glaube ich, klar, wenn wir in Berlin aufholen wollen und mit anderen Bundesländern gleichziehen wollen, so müssen meiner Meinung nach solche interessanten Zukunftsorte konsequent weiterentwickelt werden. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass es hier am Campus Charlottenburg gut klappt. Das war unser Forum Zukunftsorte Berlin mit dem Schwerpunkt Campus Charlottenburg. Ich bedanke mich bei meinen Podiumsgästen, dass sie hier waren und natürlich auch bei Ihnen, dass Sie hier waren und Interesse gezeigt haben. Mein Name ist Ute Holzheim. Tschüss.
Sie hörten eine Wiederholung des Forums vom 10. April.